Ja, der Titel ist gegeben, Klima im System Erde, Perspektive feste Erde. Wir am Deutschen Geoforschungszentrum haben im Blick vor allem die Lithosphäre, aber natürlich das gesamte System Erde mit der Geosphäre, dem Wasser, dem Eis, der Kryosphäre, der Atmosphäre und der Biosphäre. Das ist der Forschungsgegenstand. Neuere methodische Ansätze, vor allem die Betrachtung, die Beobachtung, die Analyse des Systems Erde, Weltraum gestützt, ergeben neue Möglichkeiten, neue Kenntnisse zu schaffen. An dem GFZ werden seit etwa 15 Jahren satellitenbasiert Untersuchungen durchgeführt und ein Ergebnis ist vielen von Ihnen bekannt, die berühmte Potsdamer Schwerekartoffel. Das heißt, durch exakte Messungen mit unseren vor allem Satellitenpaar GRACE ist es möglich, die Massenbezüge und damit das Schwerefeld, die Schwerkraft, die Erdanziehungskraft letztendlich genau räumlich und zeitlich in ihren Variationen zu verstehen, zu messen und zu dokumentieren. Und ein Ergebnis ist eben die Tatsache, dass aufgrund entsprechender unterschiedlicher Massengegebenheiten im Erdmantel die Anziehungskraft unterschiedlich ausgeprägt ist. Und das prägt sich auch aus auf die Meeresoberflächen, quasi als Referenzfläche eines Geoid zur Bestimmung zum Beispiel der Meeresspiegelschwankungen. Wir sehen eben dort, wo wir geringere Massen haben, geringere Erdanziehungskraft und damit sozusagen Eindellungen, Einbuchtungen. Wir haben das Gegenteil, Ausbuchtungen dort, wo wir größere Massen haben, Differenzen, die fast 200 Meter ausmachen. Wenn man so will, fahren die Schiffe so ein bisschen bergan und bergab, natürlich über große Strecken. Das ist aber relevant als Referenz für die Messungen im Kontext der Meeresspiegelveränderungen. Und wie Sie dieser Grafik entnehmen können, messen wir Veränderungen von etwa 3-4 Millimetern pro Jahr über diese 15 Jahre, die hier dokumentiert sind, aber eben mit regionalspezifischen Auswirkungen. Wir haben Regionen, in denen die Meeresspiegel abnehmen. Wir haben Regionen, in denen sie im Mittel wie diese 3-4 Millimeter zunehmen. Wir haben aber auch Regionen, und darauf ist auch schon hingewiesen worden, in denen sie deutlich stärker zunehmen. Das sind relevante Größen, um beispielsweise dann auch Handlungsempfehlungen abgeben zu können. Neben dem Erdschwerefeld ist ein zweiter wesentlicher Parameter, wesentlicher Faktor im Kontextsystem Erde das Erdmagnetfeld. Auch hier Satelliten gestützt, aber auch Boden gestützt, Flugzeug getragen, Messergebnisse, die zeigen, dass auch hier Variationen bzw. Veränderungen der Fall sind. Wir messen beispielsweise die berühmte Südatlantik-Anomalie, die sich verändert, räumlich verändert, Wanderung vom südlichen Afrika nach Südamerika. Wir messen Veränderungen in der Intensität der Magnetfeldstärke an der Erdoberfläche, ebenfalls auch in Variationen und haben Veränderungen von bis zu 10% minus Abnahmen des Erdmagnetfeldes, auch dort variabel in der regionalen Ausprägung. Und die Frage ist natürlich, was hat das für einen Einfluss, was hat das nun mit der Klimaforschung zu tun? Nun, das Erdmagnetfeld bestimmt letztendlich die Ausprägung der Magnetosphäre, 100, 120 Kilometer über der Erdoberfläche, die uns schützt vor kosmischen Einflüssen. Erde ist eben ein Planet und unterliegt eben auch diesen Einflüssen. Und wenn sich das Erdmagnetfeld ändert, wird sich auch die Magnetosphäre, dieser Schutzschild der Erde verändern. Und das kann zu Veränderungen führen, die letztendlich den kosmischen Einwirkungen, Strahlungshaushalt bzw. vor allem auch Partikeleintrag, Ionosphäre, Ionenstrahlung Einfluss haben und beispielsweise die Wolkenbildung beeinflussen kann. Wenn die Wolkenbildung beeinflusst wird, dann haben wir natürlich auch einen Einfluss auf den Strahlungshaushalt und damit auf den Wärmehaushalt der Erde, des Planeten Erde. Das sind erste Messungen, die wir haben, die wir noch nicht richtig einordnen können. Wir werden all das, was ich hier nur anreißen kann, während der Konferenz vertiefen, diskutieren und werden sehen, dass sich hieraus doch nach wie vor erheblicher Forschungsbedarf ableitet. Zweiter oder dritter nach diesem zweiten Aspekt des Erdmagnetfelds. Dritter großer Aspekt, den wir berücksichtigen, ist die Geodynamik, die Plattentektonik, von Alfred Wegener entdeckt, auch lange nicht so akzeptiert. Wir wissen, dass beispielsweise der Südkontinent zusammengeballt war vor etwa 200 Millionen Jahren als eine große Landmasse. Und das ist, wie wir heute wissen, wie eine Art Wärmedecke durch die Entwicklung über den Erdmantel. Die Konvektionsströme bricht dann irgendwann oder reißt diese Decke auseinander, bricht auseinander. Wir sehen dann die Entwicklung der Platten in Form dieser Kontinente. Das ist der Hintergrund, die große Wärme im Erdkern, im Mantel, 5.000, 6.000 Grad und dann abnehmen nach oben und dann diese mittelozeanischen Rücken, die dann diese Platten antreiben und die wandern. Und wenn unsere Vorstellungen, Modellvorstellungen stimmen, wird das irgendwann in 400 Millionen Jahren wieder ein großer Komplex sein. Wir wissen auch durch die Messungen der Mächtigkeit dieser Platten, wie die Geschwindigkeit in etwa gewesen sein muss, und wissen, dass Indien der schnellste Kontinent aller Zeiten wohl war. Er bewegte sich mit 20 Zentimetern pro Jahr, das ist für Platten offensichtlich eine Höchstgeschwindigkeit. Und ich sage das etwas plakativ, knallte dann in diese eurasische Platte und hat das Himalaya-Gebirge aufgefaltet. Wir kennen heute viele dieser Störzonen, die plattentektonisch verursacht sind, kennen die Geodynamik, vieles, was damit verbunden ist. Natürlich auch dass die Probleme, die uns unmittelbar betreffen, wie Erdbeben oder Tsunamis, die dann an diesen Orten gemessen werden können oder an diesen Regionen gemessen werden können, beispielsweise mit einem weltweit von uns aufgebauten Seismometersystem, dem Geophon, und hier das große Tsunamibeben, das hier aktuell nochmal eingeblendet ist. Eines der großen und ja auch hinreichend bekannten Störzonen, eine Subduktionszone, eine Verschluckungszone, ist dieser Sunda-Bogen, Sunda-Arc vor Indonesien, wo sich diese indisch-australische Platte mit etwa 6 cm pro Jahr in diese eurasische Platte praktisch hineinschiebt. Das ist hier grafisch dargestellt und es baut sich Spannung auf. Irgendwann entlädt sich diese Spannung und wenn das unter Meer passiert mit einer entsprechenden Erdbebenintensität, mit einem entsprechenden Herd in entsprechender Höhe und entsprechender Magnitude, kann das dann letztendlich zur Ausbrechung einer Tsunami oder Tsunamiwellen führen, die dann zu katastrophalen Folgen führen können, wenn man sie nicht frühzeitig entdeckt und über Warnsysteme jedenfalls die Auswirkungen versucht einzugrenzen. Das sind solche Verwerfungszonen dort in etwa 4.000 Meter Tiefe, bricht sozusagen die Kruste auf. Wir haben einen Versatz von bis zu 10 Metern innerhalb kürzester Zeit von einer Länge über 1.000 Kilometer. Das ist die Dynamik, die Geodynamik, die solche Ursachen, oder das sind die Ursachen für diese Folgen, die wir über die Tsunami-Situation kennen. Wir haben dann eben auch inzwischen, gerade auch mit dem Alfred-Wegener-Institut, mit vielen Partnern, ein Frühwarnsystem aufgebaut, versuchen, solche Ereignisse möglichst früh zu erkennen und auch früh zu warnen und hoffen, dass dann auch die Umsetzung realisiert wird. Ein weiteres Thema, Herr Rademach hat das schon angesprochen, Auflast. Durch Eislast kommt es zu großen Gewichtsverlagerungen, Herausbildung von Massen an bestimmten Orten, wie zum Beispiel bei dem Vorstoßen von Vergletscherungen im Sinne der glazialen Situationen während unserer Klimageschichte im System Erde, wie zum Beispiel eben auch bei der letzten Vereisung hier in Berlin, die Auflast in Skandinavien bis zu 3.000 Meter mächtig. Das bedeutet, dass dann die Erdkruste bis zu 1.000 Meter eingedrückt wird und wenn das Eis dann schmilzt, dann kommt es zu einem isostatischen Ausgleichsbewegung, zu einem Post-Glacial Rebound. Und der ist inzwischen etwa 400 Meter vorangekommen und steigt mit etwa 1 Zentimeter pro Jahr weiter. Das heißt, das Land hebt sich. Auch das eine relevante Größe, um beispielsweise Veränderungen wie Meeresspiegelschwankungen einordnen zu können, aber vieles mehr, um überhaupt auch Erdsystemmodellierung durchführen zu können. Das ist eine Animation, die diese Vereisungssituation zeigt und hier die Zeit jeweils tausende Jahre vor heute. Ich kann, glaube ich, sehr schön diese Dynamik erkennen, das Herausbilden der Küstenlinien und so weiter, wie wir es eben heute kennen. Weiterer Befund sind im Zusammenhang mit der Möglichkeit, eben so tief wie irgend möglich in diese Erde, in diese Kruste hinein zu bohren. Natürlich viele Zusammenhänge auch mit der Gewinnung von Bodenschätzen, fossilen Kohlenwasserstoffen, fossilen Rohstoffen. Die Erkenntnis der letzten etwa 10, 15 Jahre, dass es auch ein Leben in der Kruste gibt, bei Temperaturen, die höher sind, als wir bislang angenommen haben, unter hohen Drücken sich Leben entwickelt hat. Und diese tiefe Biosphäre ist hochrelevant, zum Beispiel, um den Gashaushalt der Erde verstehen zu können. Sie ist natürlich auch hochrelevant für die Veränderung, für die Degradation zum Beispiel von Kohlenwasserstoffen im Sinne der Erdölgewinnung oder Erdgasgewinnung. Wir wissen, dass durch diese großen Sedimentationsprozesse während der Erdgeschichte Ablagerungen, biogene Ablagerungen unter Meer dann eben letztendlich zur Herausbildung von Erdöl, Erdgas führen und das Ganze unter terrestrischen Bedingungen im Sinne von Biomasseproduktion führt letztendlich dann zu den verschiedenen Inkohlungsphasen über Braunkohle, die Hartkohle, Steinkohle bis hin zu Anthrazit. Und wir wissen aber auch, dass beispielsweise gerade bei Vergleichsbohrungen entlang von Gradienten man sieht, dass eben Degradationsprozesse zum Beispiel im Erdöl dergestalt auftreten, dass gerade bestimmte Kohlenwasserstoffe mikrobiell abgebaut werden, die eigentlich für die Nutzung vorgesehen ist. Damit sind wir mitten beim Thema, nämlich die Nutzung dieser fossilen Rohstoffe, Brennstoffe und der damit verbundenen Emissionen, allen voran das Oxidieren dieser Biomasse, dieser dann Kohlenstoffe eben als CO2, als Kohlendioxid in die Atmosphäre. Wir wissen, dass wir bei den Ressourcen auch an Limitationen stoßen beim Erdöl. Das sieht zum Teil bei den Kohlevorräten deutlich anders aus, wenn man sich Reserven und Ressourcen anschaut, den jährlichen Verbrauch und das, was noch zu erwarten ist, ist schon eine Frage, wie wir in Zukunft mit diesen Riesenvorräten, die, wenn man es etwas platt ausdrückt, für 800 bis 1000 Jahre vielleicht noch reichen können, wenn man alles nutzen wollte, was beispielsweise an Kohle vorhanden ist. Aber das ist natürlich auch limitiert durch viele andere, auch ökonomische und technische Faktoren. Aber es bleibt, dass diese Ressource gegeben ist und diese Ressource eben den anthropogenen Anteil an dem aktuell diskutierten Klimawandel wesentlich mit verursacht und damit die Klimadynamik mit bestimmt. Aber wir möchten eben auch darauf hinweisen, dass die natürlichen Faktoren nach wie vor relevant sind und aus unserer Sicht Klimawandel, Klimadynamik heute und Zukunft aus beiden Faktorenkonstellationen betrachtet werden muss. Der Faktor Mensch ist ein Klimafaktor geworden. Alle seriösen Untersuchungen zeigen, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre über die Proxy-Untersuchungen, insbesondere Eiskernbohrungen, eben uns verdeutlicht, dass die letzten Jahrhunderttausende, Jahrmillionen der CO2-Gehalt nicht höher war als 280, maximal 300 ppm und wir jetzt eben durch diese Nutzung dieser fossilen Rohstoffe, kohlenstoffhaltigen Rohstoffe, eben diesen enormen Anstieg auf jetzt etwa 380 ppm in der Atmosphäre haben und eben die Befürchtung, dass hier Veränderungen verursacht werden, die wir nicht wünschen. Um aber jetzt zurückzugehen in die Klimageschichte des Systems Erde, sozusagen diese geologische Perspektive, geowissenschaftliche Perspektive stärker zu nehmen, muss man einen Zeitraum wählen vor etwa 570, 600 Millionen Jahren, wo das Leben zunächst mal in der wässrigen Phase, sage ich mal, im Wasser, in den Meeren besonders sich anfing zu entwickeln. Und wir können grob sehen, dass es jeweils vier von diesen pink und blauen Balken gibt, die wir aus geowissenschaftlicher Sicht mit den Begriffen Eishaus und Treibhaus belegen. Eishaus heißt, es gab Eis auf der Erde, Treibhaus heißt, es waren praktisch eisfreie, es war eine eisfreie Situation auf der Erde. Das hat viermal gewechselt, die Ursachen dafür sind nicht wirklich verstanden. Plattentektonik ist sicherlich ein Faktor, die Frage des Sonnensystems, Kreuzung des Sonnensystems, der Spiralarme, der Milchstraße sind Arbeitshypothesen, die diskutiert werden, aber im Prinzip ist hier nach wie vor erheblicher Forschungsbedarf gegeben. Das ist sozusagen das erste Zeitfenster, das ich aufmache und wir gehen jetzt sozusagen in das zweite Zeitfenster, diese Phase des Eishauses, so wie wir das geologisch definieren, in der wir uns befinden. Und dort gibt es Wärme- und Kältephasen, Vereisungsphasen und dann wieder Phasen, in denen es wärmer ist. Und diese sind wiederum über diese Eiskernbohrungen recht gut untersucht, über die letzten etwa 800.000 Jahre. Und wir sehen dort Rhythmen, die wir mit relativ einigermaßen gut erklären können mit den Erdbahnparametern, über die Ellipse, die die Erde um die Sonne beschreibt, der Neigungswinkel der Erdachse, der sich verändert und eben dieses Pendeln der Erdachse, aber auch anderen Zyklen, die wir als jedenfalls in Teilen als Milankovitch-Zyklen verstehen. Es gibt sicherlich weitere Einflüsse, die dafür relevant sind, auch das eben über Proxydaten, die wir weiter diskutieren. Das dritte Zeitfenster, das ich aufmache, ist dann die Phase der letzten Wärmephase, dann die nächste Kaltphase, lange Kaltphase und die jetzige Phase, Wärmephase Holozän, in dem wir leben, aus dem Eem kommen. Wir sehen dort zunächst mal eine relativ eher kürzere Warmphase, eine sehr lange Kaltphase mit sehr starken Variationen, was die Temperatur anbelangt. Und wir sehen jetzt diese relativ lange, stabile Wärmephase, das Holozän. Und wir sehen, dass sich Homo sapiens sapiens, also die Spezies, die wir sozusagen darstellen, auch während dieser Phase besonders entwickelt hat, auch im Wettstreit mit anderen Neandertaler und dann letztendlich diese Phase überkommen hat und heute eben in einem enormen Wachstum, in einer enormen Populationsdynamik begriffen ist. Und wenn wir uns diese Übergangsphase anschauen, dann wird deutlich, dass wir hier erhebliche Variationen haben, Größenordnung in wenigen Jahren von 6 bis 8 Grad Celsius. Und diese Phase des Holozän, mit Ausnahme dieser Einlaufphase, die auch einige Überraschungen birgt, doch in einem Korridor von plus minus 2 Grad Celsius ist. Das ist vermutlich ja auch die Wunschvorstellung, die wir haben, uns in diesem Korridor weiterzuentwickeln. Nur aus der erdgeschichtlichen Betrachtung ist das eben geowissenschaftlich eine große Herausforderung, einen solchen Korridor schaffen zu wollen, beziehungsweise lässt sich aus dieser Sicht nur schwerlich nachvollziehen. Wenn man die letzten 1000 Jahre etwa aufmachen, dann haben wir dort einigermaßen verlässliche Daten. Wir haben bessere Dokumentation. Die werden natürlich immer besser, die Datenlage, je stärker wir an die Jetztzeit herankommen. Wir gehen aus von diesem römischen mittelalterlichen Klimaoptimum, Hannibal über die Alpen und dann die kleine Eiszeit mit enormen Wirkungen, die ja auch sehr gut dokumentiert sind, Skandinavien bis hinein nach Holland und jetzt eben wieder in einer wärmeren Phase, die eben auch einen anthropogenen Anteil hat. Diese Auswirkungen, die wir sehen, sind eben nicht global durchschnittlich zu verstehen, sondern sie sind regional spezifisch. Das ist eine ganz zentrale Aussage auch unserer Konferenz. Und wenn es darum geht, neben den unbestrittenen Mitigation, neben den unbestrittenen CO2-Minderungsmaßnahmen, Anpassungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, Anpassungsmaßnahmen an Klimawandel, dann heißt das regionalspezifische Anpassungsmaßnahmen. Das heißt, man muss diese regionalen Kontexte verstehen. Und deswegen forschen wir am GFZ, aber auch viele andere, paläoklimatisch. Das heißt, wir versuchen aus der erdgeschichtlichen Entwicklung Ableitungen zu treffen. Was ist denn passiert unter bestimmten Bedingungen bei veränderten Niederschlagsverhältnissen, Temperaturverhältnissen, Vegetationsbedingungen? Auf was müssen wir uns einstellen? Was können wir aus der Vergangenheit lernen unter der Maßgabe der jetzigen Situation? Also Klimasystem als Teilsystem des Systems Erde, deshalb Klimasystemforschung. Neben den wichtigen und unwidersprochenen Thema Mitigation eben auch das für uns zentrale Thema Adaptation, der Anpassung. Wir tun das am GFZ einerseits, indem wir CO2 versuchen, geologisch zu speichern. Auch eine Herausforderung, Herr Mlynek sagte, das ist nicht nur eine Frage der Wissenschaft, sondern vor allem der Politik und der Gesellschaft, ob sowas akzeptiert wird. die Frage des Ersatzes von fossilen Energieträgern durch alternative Energien, durch regenerative Energien, wie zum Beispiel die Geothermie, oder eben auch das Befassen mit regionalen Auswirkungen von natürlichen Variabilitäten, die Klimadynamik zum Grunde haben, wie zum Beispiel Überschwemmungen oder andere Effekte, die wir im Laufe der Konferenz diskutieren werden. Der Hintergrund ist eben, dieses System Erde ist das Human Habitat, ist der Lebensraum des Menschen, von dem und auf dem der Mensch lebt. Erde 2.0 gibt es nicht, wir haben nur diesen einen Planeten, und wenn wir uns in dieser Populationsdynamik weiterentwickeln auf etwa 9 Milliarden, über 9 Milliarden Menschen 2050, dann ist das eine enorme Herausforderung an die Rohstoffe, an die Ressourcen. Auch die Veränderungen der Demografie sind relevant. Natürlich auch die Frage, wo siedeln denn die Menschen? Der Urbanisierungstrend ist nach wie vor ungebrochen. Und all dieses, was die naturwissenschaftliche Basis ist, muss einfließen in ein dann wirkliches Erdsystem. Modell in eine Erdsystemmodellierung. Damit haben wir angefangen am Geoforschungszentrum mit Partnern in der Helmholtz-Gemeinschaft, auch darüber hinaus, um sozusagen diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Das ist die Herausforderung, die dann letztendlich auch vielleicht mal in eine Basis ist, im Zusammenhang vor allem auch mit den biologischen Varianten im Sinne eines Erdsystemmanagements. Das ist sozusagen der Kontext, in dem wir arbeiten. Wir haben ja Programme, um diese strategische Forschung voranzubringen. Basis ist die Kompetenz- und die Grundlagenforschung, aber natürlich dann auch die Frage des Transfers, der Anwendung, der Vernetzung mit den Partnern. Und wir gehen eben von diesem Thema Erde im Wandel dann aus über diese verschiedenen Stufen und sind der Meinung, dass die Zukunft der Menschheit schon dort auch eine Basis haben wird. Und deshalb glauben wir, dass die Geowissenschaften in dieser neuen Form eine Leitwissenschaft der Zukunft sein werden. Und ich glaube auch, wir sind auf dem Weg vom System Erde zum System Erde-Mensch. Wenn ich ausgegangen bin, und damit komme ich zum Schluss von dem System Erde, dann hat der Mensch über einerseits die Nutzung des Systems, also der Ressourcen, mineralischen Rohstoffe, Erze, Energierohstoffe, Wasser, Boden, aber natürlich auch über das Problem der Georisiken, von dem er immer beeindruckt war bis heute, Erdbeben, Vulkanismus, Überschwemmungen, fügt sich sozusagen eine neue Sphäre im Sinne dazu, die Anthroposphäre, wie das Paul Crutzen mal genannt hat, Anthropozän. Wir haben keinen Teil der Oberfläche mehr, die durch den Menschen nicht in der einen oder anderen Form beeinflusst ist. Heute, der Mensch ist somit ein Geofaktor. Wir müssen also diese Aktivitäten auch aus geowissenschaftlicher Sicht berücksichtigen, ohne sozusagen den sozialwissenschaftlichen Teil hier mit abdecken zu können. Das müssen andere machen. Aber dieser Bereich ist relevant, und damit sind wir dann auch in der Lage, einen Beitrag zum Thema Anpassung an diese Dynamik im System Erde zu erreichen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus